HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Uwe Berndt. Schönen guten Abend.
Die Christen wissen sehr wohl, dass sie im Berufsleben schlechtere Aufstiegschancen haben als Muslime.
Wenn ich hier auf die Straße gehen würde und denen sagen würde, an wen ich glaube, was glauben Sie, was dann passiert? Die würden mich schlagen und treten.
In den Landkreisen Madagali, Michika, Mubi Nord und Mubi Süd sind 337 Kirchen niedergebrannt worden, aber keine Moschee.
Die Christen leiden unter der Selbstherrlichkeit und den Mythen des islamischen Staats. Ein Christ sei ungläubig, ein Christ sei dies und das.
Alle Muslime aus ganz Indonesien versammeln sich heute hier. Wir haben alle dasselbe Ziel, unsere Religion, den Islam, zu verteidigen.
In den letzten 15 Jahren sind die Attacken gegen religiöse Minderheiten gestiegen. Wir hatten früher vielleicht 15 Angriffe pro Jahr, jetzt haben wir mehr als 200 Übergriffe pro Jahr.
Selbst wenn nicht viele Christen hier bleiben, ich bleibe. Denn ich sehe mich nicht als Patriarch nur einer kleinen Gruppe. Ich bin überzeugt, dass die Muslime mich als Christen mehr brauchen als die Christen selbst.
Dieser Besuch verdient das Etikett historisch. Papst Franziskus war bis gestern zu Gast in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Zum ersten Mal überhaupt durfte ein Papst auf der arabischen Halbinsel eine Messe lesen, vor 120.000 Gläubigen, darunter auch tausende Muslime. Franziskus wurde am Golf mit allen diplomatischen Ehren und sehr viel Pomp empfangen, nach dem Geschmack des bescheidenen Mannes sicherlich zu viel des Guten, aber was soll's. Die islamischen Scheichtümer wollten sich als einen Ort der religiösen Toleranz präsentieren. Wie schön! Oder ist das vielleicht nur der schöne Schein? Die das Kreuz tragen, Christen in muslimischen Ländern, darum geht es bei uns heute. Denn Christen sind in vielen islamischen Ländern nur Bürger zweiter Klasse. Religiöse Fundamentalisten verachten sie als Ungläubige, mit antichristlichen Gefühlen lassen sich politische Konflikte anstacheln. Doch die weltweite Christenverfolgung ist eigentlich kein Thema, das die deutsche Zivilgesellschaft auf die Straße treiben würde. Bei uns redet man eher nur selten drüber. Umso wichtiger, dass der Papst zusammen mit muslimischen Theologen ein Bekenntnis für Pluralität und friedliches Miteinander abgelegt hat. Können sich Christen künftig darauf berufen? Blicken wir also zu Beginn auf diesen historischen Gottesdienst in Abu Dhabi. Anne Ammeling war dabei.
Zehntausende Menschen haben sich im Stadion von Abu Dhabi versammelt. Katholiken aus fast allen Ländern der Welt. Sie leben und arbeiten in den Vereinigten Arabischen Emiraten. In dem islamischen Land sind sie trotzdem nur zu Gast, wie Papst Franziskus. Das Oberhaupt der katholischen Kirche feiert mit ihnen eine öffentliche Messe, den wahrscheinlich größten Gottesdienst christlichen Glaubens auf der arabischen Halbinsel seit der Entstehung des Islam.
Grant your mercy to the members of the human race, to whom you have given a single origin, my form in peace, a single family.
Franziskus betet für Frieden für die gesamte Menschheitsfamilie. Genau 800 Jahre nach der Begegnung zwischen dem heiligen Franz von Assisi und dem ägyptischen Sultan während des 5. Kreuzzuges will auch er den Dialog zwischen Christen und Muslimen fördern.
In quel tempo, mentre tanti partivano rivestiti di pesanti armature.
Als sie damals schwere Schutzschilde trugen, sagte der heilige Franziskus dazu, dass ein Christ nur mit seinem bescheidenen Glauben und seiner spürbaren Liebe bewaffnet sei. Der Sanftmut ist wichtig. Wenn wir in der Welt dem Willen Gottes entsprechend leben, dann werden wir ein Spiegelbild seines Daseins. Ansonsten werden wir ertraglos bleiben. Bereits gestern hatte der Papst von allen Religionen mehr Einsatz gegen Krieg und Gewalt gefordert. In einer Rede bei einer interreligiösen Konferenz in Abu Dhabi sprach er auch den Krieg im Jemen an. Dort kämpfen die Emirate und das Nachbarland Saudi-Arabien als Teil einer Militärkoalition gegen die Houthi-Rebellen. Das hat die schwerste humanitäre Krise der Welt ausgelöst. Papst Franziskus rief zur Versöhnung auf. Ich denke vor allem an den Jemen, Syrien, Irak und Libyen. Lasst uns als Brüder der einen Menschheitsfamilie nach Gottes Willen uns verpflichten gegen die Logik bewaffneter Mächte, gegen die Monetarisierung von Beziehungen, die Bewaffnung von Grenzen, das Errichten von Mauern, die Knebelung der Armen. Auch Ahmed Al-Tayeb, der Großimam der Al-Azhar, einer wichtigen Lehreinrichtung im sunnitischen Islam, verurteilte religiös motivierte Gewalt. Alle Religionen sind unschuldig und frei von Terrorismus und bewaffneten Gruppen, unabhängig davon, welcher Religion oder Auffassung diese Gruppen folgen, wer ihre Opfer sind oder in welchem Land sie ihre Verbrechen begehen. Sie sind Mörder und Schlechter, die Gottes Botschaften angreifen. An der Messe in Abu Dhabi nahmen auch mehrere tausend Muslime teil. Öffentliche Gottesdienste sind in den Emiraten normalerweise nicht gestattet. Sie dürfen nur in Kirchen und Privaträumen gefeiert werden. Viele Christen in der Region hoffen, dass sich das nach dem Papstbesuch ändern wird.
War diese Messe nur ein schönes Symbol oder kann sie wirklich dazu beitragen, dass sich für die Christen in der arabischen Welt ein bisschen was ändert? Darüber rede ich jetzt mit Tobias Specker. Er ist Juniorprofessor für katholische Theologie im Angesicht des Islam und er lehrt an der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Was bleibt von diesem Papstbesuch in Abu Dhabi? Ist es mehr als Folklore gewesen?
Es bleibt vor allen Dingen, glaube ich, das Bild, wie viele Christen auf der arabischen Halbinsel leben. Und zwar die Christen, die man sonst vielleicht nicht sieht oder auch nicht gerne sieht, weil sie eben keine Westler sind, sondern Inder, Filipinos, andere Asiaten. Und die ein Teil dieser Gesellschaft sind.
Denn die meisten Christen, die dort leben, sind Gastarbeiter.
Die meisten Christen sind Gastarbeiter, haben keine Bürgerrechte im vollen Sinne. Und trotzdem geht eben diese Idee, ein Staat, ein Volk, eine Religion, die so präsent ist auf der arabischen Halbinsel, nicht mehr auf. Also es sind überall religiöse, Vielfalt ist da.
Ja, es ging um diesen Gottesdienst und es ging um die interreligiöse Erklärung. Glauben Sie, die wird eine Wirkung haben in der arabischen Welt?
Symbolisch gesehen sicherlich erstmal ja. Die Frage ist, wie sie dann weiter verankert ist. Ändert sich etwas in der Bildung, zum Beispiel an Al-Azhar, der großen Universität, die ja sehr nahe der ägyptischen Regierung ist, kommt das Christentum oder auch andere Religionen, das Judentum gar wirklich dann in den Lehrplan hinein? Lehrt man auch diese Brüderlichkeit, die dort unterschrieben worden ist jetzt? Wenn das so ist, ist es sehr gut.
Glauben Sie, dieser Besuch hatte eine politische Dimension?
Der hatte ganz sicher eine politische Dimension, weil er auf Einladung der Vereinigten Arabischen Emirate, die in engem Kontakt zu Saudi-Arabien und zu Ägypten stehen und im Gegensatz zu Katar und Iran. Also hat er auf jeden Fall eine politische Dimension. Aber ich glaube nicht, dass der Papst sich hat funktionalisieren lassen.
Also ich meine, es sollte die religiöse Toleranz gezeigt werden und in der arabischen Welt ist es ja schon bemerkenswert. Also in Saudi-Arabien wäre diese Messe nicht möglich gewesen.
Richtig, und vielleicht hoffen wir darauf, dass sich das auch einmal ändert.
Wie frei leben denn Christen in Abu Dhabi eigentlich?
Sie leben frei, solange sie da bleiben, wo ihr Raum begrenzt ist. Also in ihrem Bereich. Sie leben in der Toleranz eines staatlichen Herrschers. Nicht im Sinne einer individuellen Religionsfreiheit eines Einzelnen. Aber innerhalb des Bereiches, der ihnen gesteckt ist, haben sie Kultfreiheit. Keine Religionsfreiheit.
Und Gottesdienste dürfen nur in geschlossenen Räumen eigentlich stattfinden. Es gibt keine öffentlichen Gottesdienste. Das war eine Ausnahme jetzt.
Vielleicht ändert sich. Es waren 4000 Muslime bei der Messe. Das ist ein schönes Zeichen. Fromme Muslime hoffentlich. Und die gesehen haben ihre Nachbarn. Es sind ihre Nachbarn, die Christen sind. Und die Christen haben gesehen, die Nachbarn sind Muslime.
Aber wie weit geht diese Toleranz wirklich? Also eines dürfen wir nicht vergessen. Auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten gilt ja die Scharia. Das heißt, Christen dürfen ihren Glauben leben, aber eine Muslima, die zum Christentum konvertieren wollte, der drohte die Todesstrafe?
Es gilt die Scharia und der Islam ist die Staatsreligion. Das heißt, es gibt keine Gleichberechtigung der Religion. Zugleich ist unterschrieben worden, dass alle die gleichen Bürgerrechte haben sollen. Da gibt es einen Widerspruch. Mal gucken, wie sich der auf Dauer auflöst.
Aber da würde der Papst nicht so weit gehen, dagegen zu protestieren.
Er hat es in anderen Bereichen immer getan. In diesem Moment hat er das nicht offen angesprochen. Das stimmt. Das war wahrscheinlich aus politischen Gründen. Die Konversion selber ist tatsächlich nicht möglich, um diese Frage noch zu beantworten.
Ja, das heißt, das fällt dann unter die Pluralität. Also er akzeptiert die Unterschiedlichkeit der Religionen und er würde nie sagen, dies und das kritisiere ich am Islam. Wie weit kann man da gehen in so einem Dialog?
Doch, ich glaube, das sagt er an anderen Stellen ja ganz deutlich und er ist da auch in Kontinuität mit seinen Vorgängern. Benedikt hat das ja sehr deutlich angesprochen, die Frage der individuellen Religionsfreiheit. Und das ist unverzichtbar. Das ist unsere Grundlage des Zweiten Vatikanischen Konzils. Die Frage ist, wie kommt man dahin, dass das in anderen Bereichen der Welt eben auch akzeptiert wird? Und nur auf den Tisch zu hauen, ist sicherlich nicht immer die richtige Lösung.
Das heißt, Sie finden schon, er hat sich da sehr geschickt verhalten. Dinge angesprochen, aber nicht zu plump irgendwie protestiert.
Genau.
Ja. Was haben die Arabischen Emirate von diesem Besuch?
Sie haben natürlich erst einmal viele Bilder und sie konnten sich präsentieren, eben in diesem Verbund mit Ägypten, Saudi-Arabien zusammen als ein Land, was religiös sich öffnet. Das ist natürlich im Moment gibt es, finde ich, einen gewissen Wettbewerb zwischen Iran, Katar und den Emiraten, wer der bessere Interreligiöse ist, bei gleichzeitiger restriktiver und autoritärer Herrschaft, muss man dazu sagen.
Wie passt das zusammen?
Das geht zusammen. Ich finde nicht auf Dauer nicht gut, aber das geht. Man kann natürlich zunächst mal sich religiös öffnen. Das ist auch ein guter Weg. Also ich will das nicht schlecht machen.
Professor Tobias Becker von der Philosophischen Theologischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt. Am Ende der Sendung sprechen wir nochmal weiter. Vielen Dank bis hierhin. Und jetzt lassen wir den Autor Navid Kermani zu Wort kommen. Immerhin der erste Muslim in Deutschland, der schon einmal als möglicher Bundespräsident gehandelt wurde. 2015 erhielt er den Friedenspreis des deutschen Buchhandels und wir hören Ausschnitte aus seinem Buch Ungläubiges Staunen, muslimische Assoziationen zu christlichen Werken. Darin beschreibt er, wie christliche Kunst auf ihn persönlich wirkt. Bei seinen Entdeckungen wird Kermani oft von katholischen Freunden begleitet. Einer bringt ihn zum Beispiel ins Kloster Santa Maria del Rosario in Rom. Da leben die Nonnen sehr zurückgezogen und Navid Kermani betrachtet still die Maria Advocata.
Durch das vergitterte Fenster, in dem das Bild hängt, sahen wir einige von ihnen und hörten alle im fahlen Licht beten, bis übers Kinn verschleiert, weißes, gestärktes Gewand, schwarze Hauben. Nach einigen Minuten löschten die Nonnen das Licht, so dass wir nur noch ihre Stimmen hörten. Ein Vers tief, ein Vers hoch. Singsang mit Pausen, ohne dass ich ein Wort verstand. Seinem Buch hat der Freund ein Zitat des zurückgetretenen Papstes vorangestellt, das nichts Neues sagt, doch immer wieder neu zu sagen ist. Große Dinge werden durch die Wiederholung nicht langweilig. Nur das Belanglose braucht die Abwechslung. Das Große wird größer, indem wir es wiederholen. Als sei die Dunkelheit nicht Klausur genug, klappten unsichtbare Hände von innen die Fensterläden zu, so dass wir nur noch die Ikone sahen, in den erstaunlichsten Farben. Der Ansatz ihres Schleiers, zwei vergoldete Hände, die zu einem Weg weisen, aber auch Abwehr signalisieren könnten, sowie das Kreuz auf der Höhe ihres Herzens und natürlich der goldene Grund. In der Sprache der Ikonenmaler werde er Licht genannt, erklärt flüsternd der Freund, weil das Gold die Heiligen wie das himmlische Licht umfange. Weil sich der Freund zu einem Rosenkranz zurückzog, hatte ich Zeit mit der Jungfrau. Wieso nenne ich sie überhaupt Jungfrau, wenn ich nicht an die Mutterschaft Gottes glaube? Ein Wort: getroffen sein. Gott hat sie getroffen.
Die das Kreuz tragen, Christen in muslimischen Ländern. Fakt ist, die Zahl der verfolgten Christen auf der Welt nimmt zu. Es gibt eine christliche Organisation mit dem Titel Open Doors, die versucht, dieses Problem genauer zu quantifizieren mit dem sogenannten Weltverfolgungsindex. Methodik und manche Details werden zwar in Frage gestellt, aber wir werfen mal einen Blick auf diese Liste. Auf den ersten drei Plätzen Nordkorea, Afghanistan und Somalia. Die Türkei findet sich auf dieser Liste auf Platz 26 und seit Jahren rutscht sie immer weiter nach oben. Das bedeutet also, die Zahl der verfolgten Christen in der Türkei steigt. Christian Buttgereit mit den Hintergründen.
Glockengeläut mitten in Istanbul. Größte Kirche hier ist die Basilika des heiligen Antonius von Padua. Gepredigt wird auf Italienisch, Englisch, Polnisch und Türkisch.
Musik.
1967 feierte Papst Paul VI. Hier die erste heilige Messe eines Papstes auf türkischem Boden. Gebaut wurde Saint Antoine, wie die Türken sagen, von den Franziskanern. Die Christen sind eine Minderheit in der Türkei und stellen etwa 0,2% der Bevölkerung. Hört man in ihre Gemeinden hinein, fällt schnell auf, dass man unterscheiden muss zwischen dem rechtlichen Status und dem gelebten Christentum. So lasse die rechtliche Situation zu wünschen übrig, sagt Martin Pühn, Referent für deutschsprachige evangelische Gemeinden im Nahen und Mittleren Osten bei der Evangelischen Kirche in Deutschland. Eigentlich garantiere der Vertrag von Lausanne von 1923 Christen in der Türkei einen Minderheitenschutz, sagt Pühn.
Das Problem ist nur, dass nach türkischer Lesart nur die Armenier, die Bulgaren und auch die jüdische Gemeinde und Griechen als diese religiösen Minderheiten anerkannt werden und dass es Kirchen gibt, wie die syrisch-orthodoxe Kirche, aber auch evangelische Kirchen und darunter fällt dann auch unsere evangelische Auslandsgemeinde in Istanbul und die in Alanya, die fallen nicht unter diesen Lausanner Vertrag nach türkischer Lesart und haben deshalb eigentlich überhaupt keinen rechtlichen Status.
Überspitzt könnte man sagen, diese Kirchen existieren nicht. Das gleiche Schicksal teilen die Aramäer, in deren Kirchen heute noch die Sprache Jesu gesprochen wird. Obwohl ihr Stammland im Südosten der Türkei und im Norden Syriens liegt, haben auch sie durch den fehlenden rechtlichen Status weitgehend die gleichen Nachteile wie Protestanten oder Katholiken, sagt Daniel Demir vom Bundesverband der Aramäer in Deutschland.
Das heißt, Eigentumserwerb, Bau und Erhalt von Kirchengebäuden ist mit massiven Schwierigkeiten und Hindernissen verbunden. Die Ausbildung des Priesternachwuchses, der offizielle Unterricht der aramäischen Sprache, der Sprache Jesu, ist nicht erlaubt.
Ein Gemeindeleben sei für die rund 20.000 Aramäer in der Türkei trotzdem irgendwie möglich, sagt Daniel Demir. Martin Pühn kann das für die deutschen Christen in der Türkei bestätigen.
Eine Gemeinde wie unsere Auslandsgemeinde, da kann man wirklich nicht von einer Diskriminierung sprechen. Die lebt ihr evangelisches Gemeindeleben in Istanbul völlig offen nach innen und nach außen.
An religiösen Feiertagen bringe sogar der Bezirksbürgermeister Geschenke für die Kinder, sagt Pühn. Diskriminiert würden überwiegend Türken, die zum Christentum konvertiert seien. Für die Aramäer ist das Leben in den letzten Jahren schwieriger geworden. Grund ist eine Welle von Enteignungen von Kirchen, Klöstern und Grundstücken im Südosten der Türkei. Sogar Mor Gabriel, eines der ältesten Klöster der Welt, sollte zuerst der türkischen Finanzverwaltung und dann der sunnitisch-muslimisch dominierten Religionsbehörde Diyanet übertragen werden. Für Mor Gabriel sei die Gefahr ein Stück weit gebannt, sagt Aramäer-Vertreter Demir. Für etwa 50 andere Liegenschaften nicht.
Das ist für die wenigen Aramäer dort, für die Urchristen in diesem Gebiet ein Zeichen, dass man die letzten Aramäer vertreiben will.
Als positives Beispiel für den Umgang mit Christen in der Türkei nennt Martin Pühn die Caritas. Die katholische Hilfseinrichtung ist von der Türkei als Nichtregierungsorganisation zugelassen worden, weil sie sich um syrische Flüchtlinge kümmert.
Die christlichen Kirchen in der Türkei haben bis heute keinen garantierten rechtlichen Status. Nur wenn man sie brauchen kann, lässt man sie halt in Ruhe. Die Verfolgung von Christen ist ein Problem, das zunimmt weltweit. Wie wird das aber begründet? Darüber rede ich mit Dr. Abdel Hakim Urgi vom Fachbereich Islamische Theologie an der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Teilen Sie diesen Eindruck, dass die Verfolgung zunimmt von Christen?
Ja, das können wir bestätigen, und zwar in anderen Ländern, zum Beispiel in Ägypten halt. Zum Beispiel in Ägypten greift der IS die Christen mit tödlichen Anschlägen auf Kirchen und gezielten Ermordungen frontal an halt, oder in Somalia halt. Also es gibt immer wieder halt Angriffe auf die Christen in den muslimischen Ländern, und das ist ein Fakt, ja.
Was sind die häufigsten Motive für Christenverfolgung durch Muslime?
Also es sind in erster Linie politische und wirtschaftliche Gründe, und zwar nämlich, dass die Bevölkerung vor Ort, die muslimische, unzufrieden ist, benachteiligt ist, und man sucht sich Opfer aus oder, sage ich mal, schwäche Klassen in der Gesellschaft, und versucht man sich zu rächen. Darüber hinaus, wenn Sie mir erlauben, das so zu formulieren, diese Gewalttaten sind auch theologisch, sage ich mal, legitimiert halt, nämlich dass viele dieser Extremisten sich als die Inhaber der absoluten Wahrheit und ihre Aufgabe sehen sie darin, dass sie die anderen zum Islam zu bekehren.
Wie werden diese Übergriffe religiös begründet? Kann man da mit dem Koran argumentieren?
Naja, wenn es um koranische Stellen, wir müssen sie wirklich in ihre Entstehungssituation in Betracht ziehen und wir dürfen wirklich echt nicht verallgemeinern. Aber wir haben mit einer Minderheit so unter Muslimen, das sind die Salafisten, die politisch aktiv sind. Sie berufen sich auf einigen Stellen und legitimieren dadurch ihre Taten. Allerdings, wenn es um den Islam ist, solche Kriegverse oder Verse, die mit der Gewalt zu tun haben, wir können sie nur situativ, historisch verstehen können.
Hm. Welche Haltung haben konservative islamische Theologen gegenüber anderen Religionen?
Also es geht darum, nämlich, wenn es, ich würde eher über Muslime reden, und zwar, nämlich, ich würde sagen, es geht darum in erster Linie, dass man versucht, Abschied zu nehmen von dem Anspruch der absoluten Wahrheit. Das heißt, wir Muslime, wir sind nicht die einzigen als Besitzer der absoluten Wahrheit, sondern alle andere Religionen. Und darüber hinaus, als Muslime, wir müssen auch die Bereitschaft haben, mit allen Menschen zu sprechen, auch die Menschen, die nicht gläubig sind.
Wie weit verbreitet ist diese Erkenntnis in der muslimischen Welt?
Ich rede immer von der sogenannten schweigenden Mehrheit der Muslime in der ganzen Welt. Und diese Muslime sind liberal in ihrer Auffassung und sie plädieren auch für ein friedliches Leben mit anderen Menschen. Und mit solchen Menschen müssen wir auch Gespräche führen und auch sie in ihrer Überzeugung unterstützen.
Sie haben die Thesen, die 40 Thesen für einen liberalen Islam veröffentlicht, haben eine intensive Debatte damit ausgelöst. Aber natürlich ist das schon eine sehr kleine Nische in der islamischen Welt, oder?
Naja, es geht uns nicht um Zahlen in erster Linie. Es geht uns um Werte, die von vielen muslimischen Menschen vertreten werden. Und diese Werte, die, sage ich mal, auch humanistisch, friedlich sind. Und das ist das Allerwichtigste. Es geht uns darum, wie wir eine Brücke als liberale Muslime zu diesen Menschen aufbauen können.
Aber wie weit sind denn diese Werte verbreitet? Also ist das nicht auch eine Minderheit?
Das ist tatsächlich eine Minderheit, aber es ist unsere Aufgabe als Muslime, Selbstkritik, sage ich mal, zu üben. Wir müssen lernen, uns in Frage zu stellen. Wir müssen lernen, mit anderen ins Gespräch zu kommen. Ich nenne Ihnen hier ein Beispiel. Der interreligiöse Dialog ist keine Koalition zwischen Verhandlungspartnern, an deren Ende ein gemeinsames Programm formuliert wird. Das interreligiöse Dialog ist auch keine Kuschelstunde, denn über Missverständnisse und Konflikte in der Vergangenheit und Gegenwart muss offen gesprochen werden. Also mir geht es darum, dass wir gemeinsam versuchen, eine universelle verbindende Ethik in den drei monotheistischen Religionen zu schaffen. Das Ziel ist es, ein menschliches, friedliches und tolerantes Zusammenleben.
Und wie reagieren dann konservative Imame, wenn sie diese Vorstellungen hören?
Naja, wissen Sie, wir müssen auch die konservative Muslime oder die konservative Imame auch wahrnehmen. Wir können nicht immer so tun, als ob die nicht gäbe. Es ist unsere Aufgabe als Muslime, besonders als liberale Muslime, an einem Tisch gemeinsam zu sitzen und nämlich miteinander auch Gespräch zu führen. Ich sage, ein interreligiöser Dialog kann gelingen, wenn wir Muslime auch in der Lage sind, miteinander zu reden, zu diskutieren. Es geht nicht um gemeinsame Lösungen zu finden, sondern es geht in erster Linie, dass wir in der Lage sind, voneinander zu lernen.
Genau das Problem haben wir in Deutschland, wenn wir mit Vertretern des Islam reden wollen, weil die gibt es ja nicht, weil es viel pluralistischer ist und viele verschiedene Gruppen es gibt. Man weiß ja gar nicht, mit wem man reden soll.
Also wir haben echt ein riesiges Problem hier in Deutschland. Man will aus dem Islam eine Kirche machen. Der Islam braucht keinen Vertreter oder der Gott im Islam braucht keinen Vertreter auf der Erde und besonders wenn es um den sunnitischen Islam. Nämlich, wir haben keine kirchliche Strukturen und man versucht halt diese kirchliche Strukturen auf die Muslime zu übertragen. Aber ich sage es Ihnen, es gibt bei uns eine Redewendung, die Muslime sind darüber einig, dass sie nie einig werden. Und deshalb ist es wichtig, nämlich, dass man einfach diese Eigenschaften, die die Muslime haben, dass sie nämlich nie einig werden, dass man das in Betracht zieht. Manchmal denke ich, wir brauchen wirklich keine Vertreter für den Islam bei uns in Deutschland, sondern der Islam ist eher eine private Angelegenheit.
Nur mit wem rede ich über diese private Angelegenheit? Das ist ja genau das Problem dann, ne?
Naja, also es ist schwierig, die Muslime zu organisieren. Schauen Sie mal, die Dachverbände vertreten nur 15% der hiesigen Muslime bei uns in Deutschland. Die Mehrheit fühlt sich nicht auch vertreten von den Dachverbänden. Aber trotzdem ist es wichtig, dass die Muslime sich organisieren. Also ich wünsche mir zum Beispiel einen Dachverband für alle Muslime bei uns und nämlich einen Dachverband, der die Interessen der hiesigen Muslime vertritt und nicht die Interessen der Herkunftsländer.
Wir beklagen in Deutschland ja ganz gerne mal, dass Muslime nicht bereit seien, sich in unsere Gesellschaft zu integrieren. Wie sieht es eigentlich umgekehrt aus? Also hat man ähnliche Klagen auch über Christen in muslimischen Ländern?
Also wenn ich zum Beispiel in Algerien bin oder und betrachte ich, wie die Franzosen da leben, die Franzosen leben unter sich, sprechen auch Französisch, versuchen sie auch ihre Gemeinde zu haben. Das ist doch eine Selbstverständlichkeit. Aber wir dürfen, sage ich mal, nicht das verallgemeinern und sagen auch, dass die Muslime bei uns nicht integriert sind. Es geht um eine Minderheit, die in einer Parallelgesellschaft lebt. Und unsere Aufgabe ist es hier auch zu versuchen, Lösungen zu finden. Und darüber hinaus, nämlich wir haben auch Kinder bei uns hier in Deutschland, die geboren sind und auch hier sozialisiert. Solche Kinder sind von vornherein auch integriert.
Ja, und die Christen im Ausland leben letztlich in spiegelähnlichen Parallelwelten, oder?
Ja, das ist auch ein Fakt. Also wenn man nur unter sich ist, man lernt nicht die Sprache. Also ich habe noch nicht viele Franzosen kennengelernt in Algerien, die Französisch sprechen halt. Aber hier bei uns in Deutschland, wenn ich einen Vergleich machen darf, also viele Muslime oder die Mehrheit der Muslime, die hier leben, die sprechen Deutsch halt. Ja, und das müssen wir auch nicht verharmlosen. Die Integration beginnt mit der Sprache und es ist auch eine individuelle Entscheidung. Und ich glaube, viele Menschen bei uns, die nicht so weit sind, brauchen auch Zeit und wir müssen sie auch dazu ermutigen.
Das war Dr. Abdelhakim Urgi vom Fachbereich Islamische Theologie an der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Herzlichen Dank. Und wir hören jetzt noch einen Muslim, der vorbildlich in unsere Gesellschaft integriert ist. Navid Kermani guckt aus seiner islamischen Perspektive auf unsere christlichen Kunstwerke. Kermanis Freund, der Künstler Karl Schlamminger, hat ihm eine Skulptur eines Kreuzes zur Ansicht geschickt. Und was denkt jetzt Kermani über das Kreuz?
Prinzipiell bin ich Kreuzen gegenüber negativ eingestellt. Das sagte ich Karl auch, als ich ihn vor dem Kirchentag darum bat, das Modell zu schicken. Nicht, dass ich die Menschen, die zum Kreuz beten, weniger respektiere als andere betende Menschen. Es ist kein Vorwurf, es ist eine Absage. Gerade weil ich ernst nehme, was es darstellt, lehne ich das Kreuz rundweg ab. Nebenbei finde ich die Hypostasierung des Schmerzes körperfeindlich, ein Undank gegenüber der Schöpfung, über die wir uns freuen, die wir genießen sollen, auf das wir den Schöpfer erkennen. Ich kann im Herzen verstehen, warum Judentum und Islam die Kreuzigung ablehnen. Andere mögen glauben, was immer sie wollen. Ich weiß es ja nicht besser. Ich jedoch, wenn ich in einer Kirche bete, was ich tue, gebe Acht, niemals zum Altar hinzubeten, weil hinterm Altar ein Kreuz steht. Und nun steht seit Tagen ein Kreuz auf meinem Schreibtisch, schräg über dem Gebetsteppich und ist so voller Segen, dass ich es am liebsten selbst ankaufen würde. Speziell ein Kreuz bedarf gewöhnlich zweier Hölzer und wurde deshalb für die islamischen Mystiker zum Symbol, gerade nicht für ein göttliches, sondern für die Welt. Die vier Arme erinnerten sie daran, dass die Welt aus den vier Elementen zusammengesetzt und daher, wie die antike Wissenschaft lehrt, vergänglich ist. Bei dem Kreuz und allen letzten Skulpturen Karls ist dagegen nichts hinzugefügt oder weggenommen worden. Es ist auch nicht aus zwei Hölzern oder Quadern zusammengesetzt. Die gesamte Form entsteht aus der Bewegung, in die das Material versetzt worden ist. Es gibt keinen Abfall. Das ist nicht nur ein orientalischer, es ist auch ein fernöstlicher Gedanke.
HR2 Kultur, der Tag, die das Kreuz tragen, Christen in muslimischen Ländern. Und wir ziehen weiter nach Afrika. In Nigeria kämpft die islamistische Miliz Boko Haram seit Jahren für die Einführung der Scharia und für das Verbot jeglicher westlicher Bildung. Boko Haram ist bekannt für die Ermordung von Christen, aber auch von Muslimen, die sie nicht unterstützen. Aus dem Ort Mubi im Nordosten Nigerias wurde die Miliz inzwischen vertrieben. Das gegenseitige Misstrauen zwischen Christen und Muslimen ist allerdings geblieben. Es gibt dort ein Friedenscamp, in dem beide Seiten gemeinsam versuchen, sich wieder anzunähern. Karin Gensler hat die Gruppe besucht.
Jibrillah Garba sitzt in einem Klassenzimmer der Mundra Model School in Mubi, einer wichtigen Handelsstadt im Norden Nigerias, nahe der kamerunischen Grenze. Gemeinsam mit Fatima Shafadin und Noah Amos Drumby, die beide 16 Jahre alt sind und hier zur Schule gehen, diskutiert Garba neue Angebote des sogenannten Friedensclubs. Es ist eine Arbeitsgemeinschaft an weiterführenden Schulen, ins Leben gerufen von der christlich-muslimischen Friedensinitiative Kampi. Jibrillah Garba ist Vizepräsident. Diese Friedensclubs funktionieren sehr gut. Das meiste, was in der Gesellschaft passiert, geschieht durch Jugendliche. Wir bringen sie zusammen, räumen zusammen mit ihnen auf. Ziel ist nicht nur das Aufräumen an sich, sondern etwas gemeinsam zu tun, unabhängig von Religion, Herkunft und ethnischer Zugehörigkeit. In Mubi ist das besonders wichtig, war die Stadt doch im Herbst 2014 von der Terrormiliz Boko Haram besetzt. Bis heute gibt es im Nordosten Nigerias, wo in den vergangenen 10 Jahren rund 30.000 Menschen durch die Gewalt der Miliz gestorben sind, kaum Psychologen und Therapeuten. Zerstörte Gebäude erinnern an die Besatzung Mubis durch Boko Haram. Auch die EYN-Kirche an der Polizeikaserne ist noch nicht wieder aufgebaut. Die Kirche ist niedergebrannt worden. Man sieht keine Fenster mehr, kein Dach. Das Mauerwerk hat Risse.
It looks very bad indeed,
sagt Pastor Daniel Dowie, Präsident der Friedensinitiative Kampi. Bis heute weiß er nicht, wer das Feuer gelegt hat. Die Täter könnten auch Nachbarn sein, die mit Boko Haram kollaboriert haben, freiwillig oder gezwungen. Warum einige von uns zweifeln? In den Landkreisen Madagali, Michika, Mubi Nord und Mubi Süd sind 337 Kirchen niedergebrannt worden. Deshalb bleiben viele Fragen. Boko Haram griff auch 2 Moscheen an. Dutzende Menschen starben. Das hat absolut nichts mit Religion zu tun. Zu den Kämpfern von Boko Haram gehören auch Heiden, Christen und eben Muslime, sagt deshalb Jibrillah Garba, der ebenfalls von der Miliz gejagt wurde. Er ist Moslem.
They came to my house 4 times.
4-mal sind sie zu mir nach Hause gekommen. Ich war nicht da, weshalb sie ausrichten ließen, egal wohin er geht, wir werden ihn umbringen. Deshalb bin ich geflüchtet.
I ran away.
Daniel Dowie und Jibrillah Garba treffen sich regelmäßig. Oft im Büro des muslimischen Rates, was vor einiger Zeit noch undenkbar gewesen wäre. Doch nur so könne der Frieden langsam zurückkommen, findet der Pastor. Auf die Regierung jedoch verlässt Dowie sich nicht mehr. Nicht ein einziges Mal hat sich die Regierung gemeldet und gesagt, lasst uns zusammenkommen. Dafür setzen sich nur Organisationen der Zivilgesellschaft ein. Gemeinsam diskutieren wir, wie wir unsere Beziehungen verbessern können. Und Jibrillah Garba ist überzeugt, Boko Haram habe in Mubi keine Chance mehr.
In Mubi also haben Christen und Muslime wieder zusammengefunden, aber das ist kein leichter Weg. Das Problem Boko Haram ist noch lange nicht gelöst. Wir fragen nach bei unserem ARD-Nordafrika-Korrespondenten Jens Borchers in Rabat. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Wie stark ist Boko Haram heute noch?
Stark genug, um allein seit November vergangenen Jahres etwa 60.000 Menschen in die Flucht zu treiben im Nordosten Nigerias. Boko Haram ist stark genug, um eine Vielzahl von Angriffen in Dörfern und Kleinstädten in dieser Region durchzuführen. Ende Januar beispielsweise in der Stadt Ran, nicht weit von der Grenze zum Nachbarstaat Kamerun entfernt. 60 Tote, mehr als 30.000 Flüchtlinge. Ich glaube, das sagt genug darüber, wie aktionsfähig diese Terrormiliz heute noch ist.
Und wie brutal auch. Woher kommt denn dieser Hass von Boko Haram? Was ist deren eigentliches Ziel? Was treibt die an?
Was deren eigentliches Ziel ist, darüber rätseln, glaube ich, ganz viele Experten, die sich mit der Thematik beschäftigen. Man kann so ein bisschen von dem ausgehen, wie Boko Haram entstanden ist. Boko Haram ist ursprünglich mal entstanden als eine besonders fundamentalistische Gruppe von Leuten, die den Koran für sich auf eine bestimmte Art und Weise ausgelegt haben. Dazu gehörte, Boko Haram lehnte radikal westliche Bildung ab, aber Boko Haram sagte auch damals schon, in der Entstehungsphase. Die Religionsgelehrten, die da oben im Nordosten unterwegs sind, auch die Politiker, die dort oben im Nordosten unterwegs sind, das sind alles Leute, die leben nicht nach den Buchstaben des Korans. Die arbeiten mit dieser Regierung von Ungläubigen in der nigerianischen Hauptstadt Abuja zusammen. Die sind nicht die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten wollen. Dann schaltete sich das Militär ein, die Polizei. Es gab üble Gewaltexzesse und dann ging Boko Haram in den Untergrund. Was wirklich das Ziel ist dieser Terrormiliz, das weiß, glaube ich, keiner so genau.
Geht es um Religion oder geht es um Politik?
Es geht um Religion und um Politik. Das ist etwas, was in Nigeria ohnehin kaum voneinander zu trennen ist. Religion und Politik gehören zusammen und dann kommt immer noch dazu ethnische Zugehörigkeit zu einer der vielen Volksgruppen, die es in Nigeria gibt. Also insofern, das kann man nicht wirklich voneinander trennen. Politiker in Nigeria, beileibe nicht nur im muslimischen Norden des Landes, sondern auch im christlichen Süden von Nigeria, die sichern sich immer wieder die Unterstützung von Religionsgelehrten, von religiösen Führern. Im christlichen Süden von Nigeria beispielsweise sind das evangelistische Prediger, die dort einen ganz, ganz erheblichen Einfluss haben. Und im muslimischen Norden sind das halt oft muslimische Religionsgelehrte. Insofern, Religion und Politik kann man nicht voneinander trennen, auch nicht im Nordosten Nigerias.
Und was ist wichtiger für mein Wohlbefinden, die Zugehörigkeit zur richtigen Volksgruppe oder zur richtigen Religion?
Beides ist enorm wichtig. Das merkt man an der Art und Weise, wie Religion immer wieder instrumentalisiert wird und wie auch Ethnie immer wieder instrumentalisiert wird. Momentan gibt es im Zentrum Nigerias einen ständig anwachsenden Konflikt zwischen muslimischen Nomaden, die als Viehzüchter in diesem Gebiet unterwegs sind, und ansässigen Bauern, die sind oft Christen. Das beispielsweise wird in der nigerianischen Politik gnadenlos gegeneinander ausgespielt. Gerade ist Wahlkampf. Der Präsident ist ein Muslim. Ihm wird vorgeworfen, er würde nicht genug gegen diese muslimischen Viehzüchter unternehmen, weil er eben selber ein Muslim ist. Das kann man aber genauso gut an anderen Beispielen umgekehrt auch erklären, wo andere Politiker versuchen, die christliche Religion in irgendeiner Art und Weise zu instrumentalisieren.
Aber im Grunde genommen sind Christen nicht das primäre Ziel. Wer leidet am meisten?
Ich würde sagen, momentan leiden eigentlich im Norden Nigerias leidet die muslimische Bevölkerung am allermeisten, weil sie seit mittlerweile mehr als einem Jahrzehnt dieser Geißel Boko Haram ausgesetzt sind. Und die Zahlen, die wir von dort hören, nicht nur was die Zahl der Toten anbelangt, sondern was die Zahl der Entführten anbelangt, was die Zahl der Flüchtlinge, der intern Vertriebenen, im eigenen Land vertriebenen Menschen anbelangt, das ist wirklich ein Ausmaß des Leidens, das liegt zahlenmäßig, was die Vertriebenen anbelangt, bei über 2 Millionen. Das sind schon enorme Zahlen.
Wem nutzt das alles?
Das ist eine gute Frage. Politiker im Nordosten Nigerias haben versucht, muslimische Religionsgelehrte immer wieder für sich zu nutzen. Das ist im Falle von Boko Haram vollkommen nach hinten losgegangen, hat zu einer enormen Radikalisierung dieser Gruppe geführt. Und die Region hat jetzt eben seit mehr als einem Jahrzehnt mit den Auswirkungen dieser Instrumentalisierungsversuche zu kämpfen.
Das heißt, man kann auch politisches Versagen einfach entschuldigen, indem man es den Terroristen in die Schuhe schiebt?
Im gewissen Sinne kann man das, ja, das wird auch immer wieder versucht, nur ich glaube, dass das in der Bevölkerung einfach nicht mehr akzeptiert wird. Die Bundesregierung Nigerias, ja, ein föderaler Staat, die Bundesregierung Nigerias in Abuja, ist mittlerweile, glaube ich, in ganz großen Teilen vollkommen unglaubwürdig geworden, weil sie einfach nicht genug und nicht systematisch genug versuchen, tatsächlich diesen Boko Haram-Terrorismus zu begegnen, und zwar nicht nur mit militärischer Gewalt, sondern auch mit den vielen anderen Facetten, die zum Antiterrorkampf mittlerweile gehören. Insofern haben sich die Politiker da selber ins Abseits geschossen. Die Bevölkerung im Nordosten von Nigeria versucht, glaube ich, vor allen Dingen einfach nur noch zu überleben. Man hat das eben im Beitrag von der Kollegin Katrin Gensler gehört. Die Leute sagen, wir verlassen uns nicht auf die Regierung.
Und diese Friedensgruppe, die sie da porträtiert hat in dem Beitrag, ist ja auch wieder nur so ein Tropfen auf den heißen Stein. Wie tief ist das Misstrauen zwischen den Religionen und Volksgruppen inzwischen? Kann man das überwinden?
Ich glaube, dass man das überwinden kann, denn wenn man sich Nigerias Geschichte anguckt, dann hat man gesehen, Muslime und Christen sind ja durchaus in der Lage gewesen, in Nigeria über sehr, sehr lange Zeit friedlich zueinander zu leben. Und es hat immer nur wieder in bestimmten Regionen, dort eben, wo es politisch instrumentalisiert wurde, hat es solche Konflikte gegeben. Es gibt eine große Vereinigung der nigerianischen Christen, es gibt eine große Vereinigung der Muslime in Nigeria, die sind unter anderem deshalb gebildet worden, um eben dafür zu sorgen, dass das Verhältnis zwischen den beiden Religionen nicht außer Kontrolle gerät.
Ist die Zeit reif? Sagen die Leute, wir wollen das alles nicht mehr? Hört auf mit dem Terror?
Nee, leider nicht. Dafür spielt einfach Religion im Leben von Nigerianern eine viel zu große Rolle. Natürlich sagt eine Mehrheit der Nigerianer, hört auf mit dem Terror, überhaupt keine Frage. Aber dass Religion im gesellschaftlichen Alltag und auch im politischen Alltag keine Rolle mehr spielen würde, weit davon entfernt.
Jens Borchers in Rabat, herzlichen Dank. Und jetzt kommt noch einmal Navid Kermani, Muslim und Kölner. Ich weiß jetzt nicht, was ihm eigentlich mehr am Herzen liegt, aber natürlich staunt auch er über das Richterfenster im Kölner Dom.
4 Jahre lang hat Gerhard Richter Entwurf um Entwurf angefertigt. Wie würden die 5.184 Quadrate im Domfenster aussehen? Alle Kritiken, die ich gelesen hatte, klangen begeistert, so dass es, genau betrachtet, keine Debatte, sondern nur den Kölner Kardinal gab, der das Fenster passender fand für eine Moschee, und alle anderen, die sich über ihn aufregten oder ihn verspotteten. Man sagt das so, dass man den Atem anhält, es passiert nicht oft. Als ich mit dem Kinderwagen vor dem Südquerhaus ankam, ist es mir passiert. Ich blickte hoch. Nicht bloß sprach, sondern atemlos. Das Fenster ist riesig, 113 Quadratmeter, wie ich nachgelesen habe, und es leuchtet. Es ist voller Selbstbewusstsein und negiert zugleich das Menschliche. Man muss zugeben, dass der Dom vor allem Fassade ist. Man tritt beim Einkaufen nicht eben mal ein, aber wenn der Kölner Urlaub macht, ob in den Bergen oder in Italien, steht er auf dem Balkon seines Hotelzimmers und seufzt, dass he nur die Aussicht ob der Dom fehlt. Der Dom hat nichts Göttliches, das doch etwas Leichtes, undurchdringlich Klares, damit Himmlisches wäre, wie die Scheich Lotfollah Moschee in Isfahan. Der Dom ist Menschheitsleistung. Er wirkt groß eben in seinem Protz. Er preist nicht Gott, sondern die Kölner. Ich mag das. Nicht nur als Kölner.
HR2 Kultur, der Tag. Und wir schauen uns eine weitere Region an, in der Christen unter Verfolgung zu leiden haben. Indien ist auf dem bereits erwähnten Verfolgungsindex auf Platz 10. Seit der Regierungsübernahme durch die hindu-nationalistische Partei BJP vor 5 Jahren nimmt die Gewalt gegen Christen dort zu. In diesem Fall ist es also kein Konflikt zwischen Christen und Muslimen. Beide sind in Indien eine Minderheit und beide haben darunter zu leiden.
Hingebungsvoll singt die Gemeinde ihr Halleluja. Die kleine Dorfkirche hat ein einfaches Bambusdach, nur unverputzte Wände und nicht einmal einen richtigen Altar. Diejenigen, die sich hier unter dem Kreuz versammeln, gehören zur drittgrößten Religionsgruppe in Indien und sind auch eine verschwindende Minderheit. Noch ist nicht offiziell entschieden, wann genau im Frühjahr die Regierung in Neu-Delhi die nächsten Parlamentswahlen ansetzt. Aber klar ist, Wahlkampfzeiten sind für Christen unsichere Zeiten. Der katholische Erzbischof von Delhi, Anil Kutu. Die Zahl der Übergriffe steige, melden die Kirchen aus den südlichen Bundesstaaten Indiens und aus dem Nordosten, wo der Anteil der Christen an der Bevölkerung traditionell höher ist. Hindu-Nationalisten, die nach dem Wahlerfolg der konservativen BJP von Premier Modi verstärkt Einfluss auf die Entwicklung der indischen Gesellschaft nehmen, machen mobil gegen Gottesfürchtige, die anders glauben. Prügeleien, Hass, Brandstiftungen, oft entwickeln sich simple Nachbarschaftsstreits zu religiösen Auseinandersetzungen. Schauermärchen machen jetzt wieder die Runde, verbreitet über das Internet von Christenverfolgungen und zahlreichen angeblich getöteten Missionaren. Vieles klingt übertrieben, sicher scheint aber auch, dass die Behörden nicht immer erfolgreich sind, wenn es darum geht, die Übergriffe auf Christen aufzuklären. Die Kirche steckt in der Zwickmühle. Der Erzbischof von Delhi äußert sich, wenn überhaupt, zunehmend vorsichtig. Ich mische mich nicht in Parteipolitik ein, ganz bestimmt nicht. Aber wir beten bereits, dass diese Nation auf dem richtigen Weg bleiben wird. Ob die Situation gut ist oder nicht, das liegt in der Betrachtung jedes Einzelnen. Aus Sicht der katholischen Kirche stellt sich die Sache so dar. Sie betreibt viele Schulen und Einrichtungen mit Unterstützung des indischen Staates. Allzu viel Kritik an der hindu-nationalistischen Regierung ist also nicht immer klug. Zumal die Kirche nach bischöflichen und priesterlichen Übergriffen auf Nonnen moralisch auch in Indien zurzeit überaus angreifbar ist. Aber ob katholisch oder evangelikal, die Missionen in Indien gehen nicht immer zimperlich vor. In einem Land mit 80% Hindus Videos wie dieses zu verbreiten, setzt schon eine gewisse Glaubenskraft voraus. Ich habe mein Leben der Mission in Indien gewidmet. Ich habe diese Vision von einem riesigen Höllenfeuerball, der die Menschheit verschlingt. Stellt euch nur vor, 1 Milliarde Menschen, die an Jesus glauben. Das ist mein Bild von Indien.
1 billion people worshiping Jesus. That's the picture of India.
Internetbotschaften wie diese rechtfertigen keine Übergriffe auf Christen, tragen aber auch nicht zur Entspannung bei. Die letzten ganz schweren Auseinandersetzungen zwischen Christen und Hindus liegen über 10 Jahre zurück. 2008 brannten im Bundesstaat Odisha am Golf von Bengalen über 250 christliche Gotteshäuser.
Gerd Wolf über die schwierige Lage der Christen in Indien. Im Studio ist noch Tobias Specker, Jesuit und Juniorprofessor für katholische Theologie im Angesicht des Islam. Das finde ich eine tolle Formulierung. Was ist damit gemeint, Theologie im Angesicht des Islam?
Ja, das sagt erstmal etwas viel über die Studierenden aus, die wir haben. Das sind nämlich alles junge Menschen, die ganz selbstverständlich meistens zumindest in interreligiösen Zusammenhängen, und das sind meistens christlich-muslimische, hier und da auch mal christlich-jüdische Leben. Das gehört ja doch zum Aufwachsen, nicht immer ganz einfach, aber es gehört zum Aufwachsen der jungen Menschen hinzu. Das heißt, wer heute Theologie studiert, muss es eigentlich im interreligiösen Kontext machen.
Und was machen Sie dann an der Hochschule genau mit diesen Studenten?
Ich unterrichte Theologie in christlich-islamischen Beziehungen innerhalb der katholischen Theologie, aber auch in guter Beziehung zu der islamischen Theologie in Frankfurt. Gott sei Dank haben wir die ja hier. Und ich habe selber dort studiert und wir haben da sehr gute Beziehungen, machen Seminare zusammen, veranstalten auch hier und da Reisen und Begegnungen praktischer Art zusammen. Also es geht darum, schlichtweg das christlich-islamische in den Alltag der Studierenden zu bringen.
Also Sie versuchen auf wissenschaftlicher Ebene Brücken zu bauen zwischen den beiden Weltreligionen.
Richtig, so kann man das sagen. Und zwar mit der Hoffnung, dass man wirklich von dem anderen auch etwas lernen kann über sich selber.
Und können Sie mal so eine Brücke zimmern? Was sind das für Brücken, die Sie bauen, über die man da gehen kann?
Ja, zum Beispiel ist eine Brücke der Versöhnung. Wir waren zusammen im Kosovo, also in diesem vom Bürgerkrieg gezeichneten Land, und beide als Fremde, also Muslime, deutsche Muslime und Christen, die in Deutschland geboren sind, zusammen und dort zu lernen, was es heißt, religiöse Konflikte zu führen und wie man darauf reagieren kann.
Aber ein Beispiel. Ihre Studenten sind Christen, weil sie auch Priester werden möchten, oder?
Richtig, also es wollen längst nicht alle Priester werden, aber es sind zum großen Teil Christen. Es gibt hier und da auch Muslime, die die Vorlesungen besuchen. Umgekehrt sind viele Muslime, wenn ich an der Goethe-Universität unterrichte oder eine Veranstaltung halte, eben auch viele Muslime da.
Gibt es da in diesem Dialog auch Punkte, wo Sie ganz schwer nur drüber reden können? Oder sagen wir Punkte, wo Sie sagen, we agree to not agree, also wir sind unterschiedlich und bleiben es auch?
Ja, richtig. Das nicht reden würde ich nicht sagen, das habe ich noch nicht erlebt. Aber Kermani hat das ja gerade sehr schön gesagt in dem, was die Hörer vorhin gehört haben. Diese Anstößigkeit des Kreuzes und wirklich auch der Beziehung zu Jesus ist für Muslime natürlich zu Recht, denn sonst wären sie Christen anstößig. Und darüber wollen wir auch stolpern. Umgekehrt gibt es auch Dinge im Islam, die ich als Christ so nicht annehmen kann.
Was ärgert Sie am Koran?
Ein gewisser Triumphalismus, der sich nicht überall durchzieht, aber der durchaus da ist. gleichzeitig gibt es auch Dinge, die mich nicht ärgern, sondern freuen, muss ich sagen.
Ja, die will ich jetzt. Oder auch dieser Begriff des Ungläubigseins. Wie gehen Sie damit?
Ja, das ist richtig. Das ist ja was ganz Wichtiges, was in Abu Dhabi nochmal gesagt worden ist. Wenn Gottes Wille ist, dass er die Vielfalt der Religion will, dann kann man doch nicht mehr so leicht sagen, meine Folgerung, dass der andere ein Ungläubiger ist. Das heißt, in Glauben und Unglauben geht es nicht um den und diesen Menschen, den und diese Frau und Mann, sondern es geht um innere Haltungen. Und das klar zu machen in der Auslegung des Koran und auch der Bibel, das ist, glaube ich, etwas ganz Wichtiges.
Ihre Arbeit in allen Ehren, aber auch das ist nur eine winzig kleine Insel im christlich-muslimischen Dialog. Die meisten Gespräche auf dieser Ebene laufen ja völlig anders, oder?
Ja, richtig, aber man geht von Insel zu Insel, also so entsteht Land. Und unterschätzen Sie nicht, dass gerade auch unter der islamischen Theologie, da sind viele junge Studierende, die zum ersten Mal die erste Generation, die an der Uni ist. Also das ist kein Elfenbeinturm, sondern das ist wirklich ein eigener Bereich, der da entsteht, der islamisches Leben nochmal präsent macht, wie es bisher nicht da war.
Was ist der Kern des Konfliktes dieser großen Weltreligion? Ist es vielleicht der Missionsauftrag?
Das glaube ich nicht. Der Kern des Konfliktes ist wirklich die rechtliche Regelung, also dem anderen als Individuum genau dieselben Rechte zuzubilligen wie mir selbst. Und da, glaube ich, liegt auch der Grund der Verfolgung. Wenn Christen und umgekehrt Muslime in Indien oder in Myanmar tatsächlich als Bürger des Landes anerkannt sind, kann es immer noch zu Pogromen kommen, natürlich, klar. Aber der Schutz des Staates ist dann viel größer.
Wir haben ja gerade dieses Beispiel aus Indien gehört mit dem absurden Video, wo der Missionar schwärmt von 1 Milliarde Christen in Indien. Sowas schafft natürlich Feinde, ist ja logisch.
Ja, ich höre jetzt, sagen wir mal, positiv die Liebe zu Jesus daraus. Negativ höre ich die, man muss die ja nicht durch Abgrenzung gegenüber anderen und nicht durch Großmachtsucht verkünden. Aber ich glaube wirklich, dass das noch nicht die Quelle des Konfliktes ist.
Sondern?
Ich glaube, da, wo man nicht für den anderen hofft, dass er auch den Glauben annehmen kann, den man selber hat, sondern da, wo man dem anderen seine Rechte als Mitbürger abspricht, da endet wirklich jegliche Form von Toleranz.
Die Welt wird immer religiöser, habe ich den Eindruck. Aber in Europa wächst die Zahl der Atheisten. Die Kirchen bleiben leer, mal von evangelikalen Gemeinden abgesehen. Haben Sie eine Erklärung dafür, dass sich das so komisch entwickelt?
Nein, eine Erklärung habe ich nicht. Ich würde nur den Glauben erschüttern, dass, wenn man die Religion weglässt, die Konflikte weg sind. Es geht immer um Ideologien. Religionen können zu Ideologien mutieren und sich verwandeln. Aber nicht religiöse Überzeugungen wie Nationen, wie Sozialismus konnte genauso zu Ideologien mutieren. Also ich glaube, die Kritik, das kritische Bewusstsein brauchen Säkulare, also Säkularisten genauso wie religiöse Menschen.
Wird das Problem kleiner, wenn wir die Religion weglassen könnten?
Nein, eben nicht. Das denke ich nicht.
Das müssen Sie natürlich sagen.
Nein, das ist sogar meine Überzeugung. Ja. Religionen können auch eine Chance für Selbstkritik sein.
Wir haben viel gehört heute über Christenverfolgung und die Konflikte zwischen den Religionen. Sie arbeiten daran, das zu überwinden. Was ist Ihr Ziel? Wovon träumen Sie? Wie sollte es aussehen, Ihrer Meinung nach?
Na, ich träume schon von einer Welt, wie man sie jetzt mal kurz in gewisser Weise nur in schönen Bildern gesehen hat, in denen wirklich ein Großscheich Christen als ihre Schwestern und Brüder anspricht und umgekehrt ein Papst die Muslime als Christen und Brüder anspricht. Und das erlebe ich auch unter meinen muslimischen Freunden und Freundinnen, dass wir selbstverständlich an den schönen Sachen und an dem Ärger der anderen teilhaben.
Das heißt, für Sie ist auch gerade persönlich dieser Besuch von Franziskus in den Vereinigten Arabischen Emiraten ein gutes Symbol, das Ihnen auch Motivation gibt?
Ja, das ist durchaus ein Symbol, was mir Motivation gibt.
Professor Tobias Specker von der Philosophisch-Theologischen Hochschule in St. Georgen. Herzlichen Dank für den Besuch im Studio.
Ja, danke Ihnen.
Die das Kreuz tragen, Christen in muslimischen Ländern. Wenn Sie diese Sendung nachhören oder weiterempfehlen möchten, sie wird um 22 Uhr wiederholt in HR Info und Sie finden uns als Podcast auf hr2.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Uwe Bernd, schönen Abend noch.